Ja, der Kottbusser Podcast, Kutscher putzt den Kottbusser Podcast, Kutschkast.
Hey, schön, dass ihr den Kottbusser Podcast Kutscher eingeschaltet habt. Der Podcast für Kottbusser und Kottbusserin. Bei uns ist heute, wie in der letzten Folge versprochen, der Hase los. Denn bei uns dreht sich heute alles um das Thema Ostern. Aber bevor wir an das Thema starten, frage ich mich, woher stammt denn die Bezeichnung Ostern überhaupt? Und da möchte ich euch mal eine Erklärung von vielen vorstellen. Der Begriff Ostern leitet sich aus dem althochdeutschen Ostara ab, dem angelsächsischen Namen der teutonischen Göttin der Morgenröte, des Frühlings und der Fruchtbarkeit. Zum Fest dieser Göttin Ostara wurde die frische, grünende Erde und die Liebe, also die Morgenröte, gefeiert. Die Tage sind nun endlich wieder länger als die Nächte und der Frühling hat sich gegenüber dem Winter durchgesetzt. Man nimmt an, dass zu Ostarun, also althochdeutsch Ostern, wahrscheinlich Eier als Opferbrauch vergraben, verschenkt oder gegessen wurden. Diese Theorie geht bis in das 8. Jahrhundert zurück. Aber welche Bedeutung hat denn Ostern überhaupt? Ostern ist das theologisch bedeutendste Fest für das Christentum. In der christlichen Lehre kommt die Ableitung Ostern von Osten. Hier ist noch interessant zu wissen, das althochdeutsche Wort Ostara heißt übersetzt Osten. Die Blicke der Frauen, die zuerst, hier nehme ich was vorweg, am Grab Jesu standen, richteten sich nach Osten zum Sonnenaufgang, zur Morgenröte. Wieder ein Bezug zum Ostara. Deswegen, vielleicht noch gut zu wissen, sind die Kirchen alle nach Osten ausgerichtet erbaut worden. So, jetzt hoffe ich, dass ich unseren Gästen mit meiner kurzen Vorrede nichts vorweggenommen habe. Und nun möchte ich sie euch auch einmal vorstellen. Durch unsere heutige Folge begleiten uns der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai, Herr Dr. Uwe Weise.
Ja, hallo.
Und unsere Beauftragte für sorbische wendische Angelegenheiten, Frau Anna Kossatz-Kosel.
Ja, einen schönen guten Tag und dobry dzień.
Ich würde Sie beide einfach mal gerne bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal selbst vorzustellen.
Sie bitte, Sie sind.
Na gut, okay. Also ich bin Uwe Weise, ich bin seit 7 Jahren Pfarrer an der Oberkirche der Gemeinde St. Nikolai. Bin Lausitzer, stamme aus Guben, verheiratet, 2 Kinder. Und war vorher Pfarrer in Neuzelle, also auch ein sehr besonderer Ort in unserer Gegend und will eigentlich immer Pfarrer in der Lausitz sein. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass bestimmte Sachen, wie auch jetzt die Osterzeit, die wir besprechen, in unserer Gegend noch zumindest ansatzweise im Alltag nachzuspüren gehen und das schon noch eine Bedeutung hat. Das merkt man, wenn man unterwegs ist und bei den Menschen ist und das macht mir große Freude und deshalb bin ich auch sehr gespannt, was unser Stelldichein hier sich bieten wird.
So, und Frau Kossatz-Kosel, bitte.
Ja, ich bin die Beauftragte für sorbische wendische Angelegenheiten unserer zweisprachigen Stadt Cottbus-Reschebus, mittlerweile fast 20 Jahre lang. Und ich bin von Hause her Kulturwissenschaftlerin und Slawistin, Magistra Atrium, habe ein Kind und bin verheiratet. Ja, ich bin selbst in einer sorbischen wendischen Familie hier in der Niederlausitz aufgewachsen, auch mit den Bräuchen vertraut und mit der Sprache vertraut von Hause her und freue mich heute hier über die Bräuche auch sozusagen ins Gespräch zu kommen, über die Osterzeit, die, glaube ich, die wichtigste Zeit auch für das sorbische Wendische ist und natürlich auch im christlichen Sinne. Die Sorben Wenden sind ja durchaus auch immer sehr fromme Menschen gewesen und geblieben. Also das ist eine sehr schöne Zeit auch jetzt für mich persönlich und natürlich für die Sorben Wenden in Cottbus-Reschebus und der Region.
Sehr schön. Sie waren ja beide bei uns noch nie im Podcast und wir haben so einen schönen Zungenbrecher. Also es gibt ja den Cottbusser Postkutscher, da den Zungenbrecher dafür. Und wir haben den mit unserem Cottbusser Podcast-Kutscher ein bisschen umformuliert. Da mussten auch schon relativ viele Gäste dran glauben und uns den aufsagen. Und jetzt stelle ich Ihnen dieselbe Aufgabe. Ich würde Sie einfach mal bitten, der Cottbusser Podcast-Kutscher putzt den Cottbusser Podcast-Kutschkasten 3-mal hintereinander, ganz schnell, ohne Verhaspeln am besten, uns einmal vorzutragen.
Also Ladies first in dem Falle. Der Cottbusser Podcast-Kutscher putzt den Cottbusser Podcast-Kutschkasten. Der Cottbusser Podcast-Kutscher putzt den Cottbusser Podcast-Kutschkasten. Und ein drittes Mal, der Cottbusser Podcast-Kutscher putzt den Cottbusser Podcast-Kutschkasten. Ich habe aber auch noch auf Lager, habe ich heute Morgen extra nochmal mit Erwin Hanusch, unserem niedersorbischen Wörterbuchautoren, telefoniert. Und er hat mir extra nochmal die Variante zum Podcast-Kutscher übersetzt, denn die alte Variante kannte ich ja von ihm. Und die neue sozusagen hat er mir jetzt nochmal gereimt. Und da heißt es, wenn das vielleicht auch für Sie und die Hörerinnen und Hörer hier interessant klingt und natürlich für unsere sorbischen wendischen Bürgerinnen und Bürger: Podcast kutscha kroschebuski, svoj podcast kutschue kastin zischi.
Halleluja! Und darf ich das überhaupt sagen? Entschuldigung.
An Ostern dürfen Sie das. Okay. Dann dürfen Sie es wieder sagen.
Also das ist eine Steilvorlage.
Das ist nicht schlecht.
Da bin ich ja froh, dass ich heute nicht sprechen muss.
Also ich versuche es. Wenn ich es dreimal schaffe, bin ich heilfroh. Der Cottbusser Podcast-Kutscher putzt den Cottbusser Podcast-Kutschkasten. Der Cottbusser Podcast-Kutscher putzt den Cottbusser Podcast-Kutschkasten. Der Cottbusser Podcast-Kutscher putzt den Cottbusser Podcast-Kutschkasten.
Sehr schön, da haben wir es doch alle oder haben Sie es ja beide geschafft. Wie ihr es bereits schon gehört habt, unser Oberbürgermeister Holger Kelch ist heute auch mit dabei. Und Herr Kelch, ich würde einfach das Wort für die heutige Podcast-Folge an Sie übergeben.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute zwei wunderbare Gäste hier begrüßen darf. Ja, ich will gleich mal den Einstieg machen und mal so aus Christensicht mal in Richtung Pfarrer schauen. Lieber Uwe, Ostern. Eine wunderbare Zeit im Kirchenjahr, was uns umgibt und egal ob evangelisch oder katholisch. Aber die Osterzeit ist eigentlich für uns, ja, man muss schon sagen, die festlichste Zeit, die wichtigste Zeit. Wie ordnet sich das überhaupt in so einem Kirchenjahr ein? Wann beginnt die vorösterliche Zeit? Was ist das Hauptfest? Und wann endet auch Ostern?
Ja, es ist wie viele Dinge im Kirchenjahr, es ist eine Frage von Geduld und Wissen oder das, was man erlernt hat. Mir geht es ja manchmal so, dass als neues Phänomen, wo ich sehe, wie manche Dinge, die eigentlich sehr wertvoll sind, verloren gehen, wenn die Menschen vom Ostersamstag reden. Ja, das ist mittlerweile eine Erscheinung, da können Sie machen, was Sie wollen. Das finden Sie selbst in Texten von ganz bekannten Dichtern. Und wenn man die darauf anspricht, dass es dann sozusagen diesen Tag gar nicht gibt, sondern dass der Karsamstag ist, dann werden viele sozusagen nachdenklich und merken, was eigentlich für ein Blödsinn, um es mal deutlich zu sagen, auch unterwegs sind. Also der Osterfestkreis, von dem muss man ja reden, der ist viel weiträumiger angelegt und der schmiegt sich so für die erfahrbare Seele in die letzten Winterwochen. Bis in den Frühling weit hinein. Und nicht umsonst hängt der Ostertermin ja sozusagen mit dem Frühlingsanfang, kalendarischen Frühlingsanfang zusammen. Aber die Osterzeit insgesamt beginnt eigentlich, wenn man streng nimmt, mit dem Beginn der Passions- oder Fastenzeit, mit Aschermittwoch, und reicht im großen Maßstab bis Himmelfahrt Pfingsten. Eigentlich Himmelfahrt ist dann die Osterzeit definitiv zu Ende und gleitet dann über in die Jahreszeit der Kirche. Insofern muss man die Geduld aufbringen, in der Zeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag sich auch dem wichtigen Vorspiel der Osterzeit zu widmen, nämlich der Passions- oder Fastenzeit. Es ist so, dass die Passionszeit oder die Fastenzeit ja nicht irgendeine Zeit ist, die man so zwangsläufig mitnimmt, sondern sie gilt ja als Vorbereitung und Einstimmungszeit, indem wir Christen uns sozusagen das Leiden Jesu versuchen zu vergegenwärtigen und uns versuchen da einzustimmen. Und dann ist sozusagen im Engeren die Zeit ab Palmsonntag mit sozusagen der Karwoche, die drauf kommt, die eigentlich engste und wichtigste Vorbereitungszeit, über die man auch nicht so leicht hinweggeht. Da gibt es den Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten, zumindest noch vor 100 oder vor 50 Jahren, dass für die Protestanten der Karfreitag eigentlich ein stärkeres Gewicht noch hatte. Das hat was mit der Theologie und Frömmigkeit zu tun. Und sich dann diese sehr mühsame Zeit, in der man sich auch durch verschärftes Fasten eingestimmt hat, sozusagen sich dann im Ostermorgen entlädt und das Halleluja, was Ihnen vorhin schon über die Lippen gekommen ist, umso freudiger und freier kommt, weil man sich vorher auch ganz bewusst ein bisschen zugesetzt hat. Und man muss sich schon klar machen, dass die Karwoche, das ist kein Federlesen. Also da geht Jesus nach Jerusalem mit dem Palmsonntag. Das ist zwar freudig von der biblischen Erzählung her, aber das hat sozusagen einen sehr ernsten Untergrund, weil die Menschen rufen ihm ja zu, Hosianna. Und das ist ja nichts anderes als ein Hilferuf. Und durch diese Woche muss man erstmal durch. Und bei uns ist es zum Beispiel so, an Palmarum läuten zum letzten Mal die Glocken, dann ist sozusagen Ruhe. Und wenn Sie bei uns Karfreitag in den Gottesdienst kommen, fängt der ohne Orgel an und ohne Glocken. Mhm. Und die Kerzen sind keine Kerzen auf dem Altar, keine Blumen, kein nichts. Und dann ist das Erste, was sozusagen gesungen wird, ist das Kyrie. Und das singen wir dann meistens sogar noch a cappella. Also da merken Sie sozusagen, das ist wirklich christliches Schwarzbrot. Das muss man auch kauen wollen, weil man auch in dem Schweren einen Weg und einen Wert erkennt, der einem im Leben hilft. Und dann der Karsamstag ist eigentlich noch viel schwieriger, da ist nämlich nichts. Da darf nichts sein, weil das ist die Grabesruhe unseres Herrn und da ist im wahrsten Sinne des Wortes Totenstille.
Jetzt haben wir ja gerade so aus christlicher Sicht mal gehört, was eigentlich Ostern bedeutet für einen Christen. Aber in unserer zweisprachigen Lausitz haben wir ja auch viele, die sich den sorbisch-wendischen Traditionen verbunden fühlen. Gerade hier in der Niederlausitz, in der Oberlausitz, die ja sehr katholisch geprägt ist, ist es noch etwas anders. Aber wie verbinden sich denn gerade in unserer Region, lieber Anna, so die sorbisch-wendischen Traditionen mit der österlichen Zeit? Mit Eier nur bemalen und Eierballeien allein sehen die Sorbenwenden natürlich Ostern auch nicht.
Das ist wohl wahr. Das Eierverzieren ist natürlich das bekannteste und auch eine sehr beliebte Technik ist die Wachsreservetechnik. Das ist zweifelsohne eine sehr wichtige und bekannte Sache und das Ei ist ja auch insgesamt schon von alters her ein Fruchtbarkeitssymbol. Also es gibt natürlich die Bräuche, die auch aktuell gelebt werden. Es ist so, ursprünglich ranken sich natürlich zur Wintersonnenwende und zur Sommersonnenwende die Bräuche. Also daran knüpften dann eben sehr viele sorbische wendische Bräuche an. Und in der christlichen Tradition, aber auch schon in der vorchristlichen Tradition, ist auch das Ostersingen zum Beispiel etwas ganz, ganz Beeindruckendes, was in der mittleren Lausitz sehr gepflegt wird und hier auch wieder belebt wurde. Das Ostersingen ist eine sehr, sehr schöne Tradition. Es begann am Sonntag Okoli, also auch in der vorösterlichen Zeit. Und es endet dann mit dem Sonntag, also ersten Osterfeiertag. In aller Herrgottsfrühe gehen die jungen Frauen, Mädchen singend durch das Dorf und bringen die Osterbotschaft mit Chorälen. Das ist also wirklich auch sehr beeindruckend. Das sollte man einmal gehört haben, muss man sehr, sehr früh auf den Beinen sein. Und der Chor Lužice hat eigentlich damit so ein bisschen vor allen Dingen wieder angefangen. Das hat auch damit zu tun, dass die wendischen Gottesdienste, die es ja lange Zeit nicht gab, nachdem in der Zeit des Nationalsozialismus das Sprachverbot gab und auch die Gottesdienstsprache als sorbisch-wendische Sprache im Gottesdienst sozusagen mit verboten war, ist also dann erst 1987 wieder der erste Gottesdienst in wendischer Sprache gewesen, in sorbischer, niedersorbischer Sprache. Und das ist schon sehr beeindruckend. Es wird also in diesem Jahr zum sogenannten kleinen Ostern, also eine Woche nach dem eigentlichen Osterfest, der 300. Gottesdienst neuer Zeit in Dissen zu erleben. Und wir haben zum Male Jatsche, kleine Ostern, auch ein Fest am Bunten Bahnhof, was die Dompro GmbH organisiert, wo also auch sehr viel volkstümlich ist. Da kann man also auch die Bräuche erleben. Dort wird auch gesungen, getanzt, dass man das auch aktuell so ein bisschen fassen kann. Das wichtigste und populärste, nicht das wichtigste, aber eines der populärsten Feste, glaube ich, ist auch das Osterfeuer, also der Brauch des Osterfeuer. Dieses wird sozusagen lange gesammelt vorher, gestapelt und darf eigentlich erst Mitternacht am Karsamstag zum Ostersonntag angezündet werden. Das Feuer wird entfacht und je höher es ist, umso fruchtbarer wird das Feld. Und es wird also ein geeigneter Platz, entweder an der Spree oder eben an einem freien Ort dafür gesucht. Und ich glaube, beim Feuer ist das Wichtigste, dass es die reinigende Wirkung auch hat. Und das ist sozusagen das Populärste. Es wird auch in vielen ländlich geprägten Stadtteilen, Ortsteilen von Cottbus-Röschobus gefeiert. Und was heute sich so ein bisschen teilweise verloren hat, es war immer verknüpft mit so einem Art Schabernack. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Ja. Noch bis in die 1990er Jahre hinein wurde meinetwegen ein ganzer Wagen aufs Dach aufgebaut, also unten abgebaut, was ein leichtes System war. Das kennt man jetzt natürlich nicht mehr und die Wagen werden ja auch nicht mehr benutzt. Und die Jugendlichen mussten sich auch so ein bisschen überlegen, wie machen wir das? Also mit wem treibt man einen solchen Schabernack? Hat man sich gemerkt, wer hat beim Sappus, beim Zampern, ein bisschen geizig sich vielleicht verhalten? Ja, also der musste dann damit rechnen, dass ihm irgendwas mit schwarzer Schuhcreme beputzt wird oder so dergleichen. So ein böses Erwachen gab es dann am Ostersonntag und das musste aber scherzhaft genommen werden. Also das ist eine auch sozusagen, dass das Osterlachen dort hervorgerufen wird. Aber natürlich muss man dazu wirklich Humor auf allen Seiten haben. Und ja.
Also da ist also so eine, wenn man das so möchte, so eine Vermischung des heidnischen Kultes mit dem, was dann durch die Christianisierung hier sich angeglichen hat. Eine Tradition im Sorbischen ist ja auch das Osterreiten. Und ich möchte es trotzdem mal anschneiden, weil das ist ja auch eine Tradition, die ja über die Jahrhunderte durchgehalten hat, die weniger in der Niederlausitz, sondern mehr in der Oberlausitz zu finden ist. Und selber Verwandtschaft von mir sind seit vielen, vielen Jahren und Generationen, muss man sagen, passionierte Osterreiter. Anna, was hat eigentlich die Osterreiterei auf sich?
Das ist also wirklich ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Brauch. Also in der Oberlausitz besuchen sich quasi gegenseitig von zwei Orten jeweils die Reiter und überbringen jeweils dem anderen Gemeinde die Osterbotschaft und singen auch unterwegs Choräle, Hallelujas, Mariengesänge. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das sind lange Züge. Also dort wird sehr viel Aufwand betrieben mit Pferden, mit der Kleidung. Die Pferde werden geschmückt. Die Männer in den Gehröcken mit ihren Chapoklaps-Zylindern. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und vorab wird geführt, also ein Kruzifix, ein Kreuz. Und damit wird die Osterbotschaft der anderen Gemeinde und natürlich unterwegs überbracht.
Also man soll auch noch erwähnen, beide Züge, also wenn die jeweils die Nachbarorte, die dürfen sich nicht begegnen. Ja. Also sie reiten auch nicht einander vorbei, sondern ich sag mal weiträumig umkreist man sich gegenseitig. Und wie gesagt, das zieht ja auch viele tausende Besucher dort an. Aber ich will noch mal beim Reiten anfangen, weil, Uwe, du hattest ja gesagt, dass so diese engere Zeit um Ostern herum mit dem Einzug Jesus in Jerusalem beginnt.
Ja.
Und er kommt ja auch geritten.
Ja, das ist eine der Lieblingsgeschichten meines Sohnes. Und wir haben das letzte Woche mit Kindern bei uns auch in der Kirche zelebriert, mit einem großen Pappesel, weil Jesus zieht in Jerusalem ein. Gibt es auch schöne Lieder, die man sehr fröhlich singen kann. Ein fröhliches Ereignis, was einen sehr ernsten Hintergrund hat, aber eben sozusagen auch aus der Zeit kommt, wo man in der Osterbotschaft eine deutliche Dissonanz zum Weltlichen erlebt hat. Also es kommt eigentlich aus der Zeit Alexander des Großen. Im Buch Sacharja, des Propheten Sacharja, heißt es ja, Händel hat es vertont, freue dich, Tochter Zion. Und da wird der Einzug des Messias in Jerusalem beschrieben. Man denkt, ein großer König kommt. Und da sagt der Prophet Sacharja, ja, er kommt auf einer Eselin geritten, auf dem Füllen einer Eselin. Und man darf das nicht geringschätzen, dass da ein massiver historischer Hintergrund ist, denn als dieser Text im Sacharja-Buch geschrieben wurde, gab es einen weltlichen Herrscher, der war von so unglaublich glänzender Erscheinung, nämlich Alexander der Große. Und Alexander der Große war der erste Mensch, der sozusagen mit Pferden die Welt erobert. Und diesem Bild des sozusagen stolzen, auf dem Pferd die Welt beherrschenden König wird praktisch bewusst mit dem Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel sozusagen ein Gegenbild entgegengesetzt. Also nicht der machtvolle Herrscher im Sinne politischer Macht, sondern der auf einem Esel reitende machtlose Herrscher zieht in Jerusalem ein, weil er sozusagen mit der Macht Gottes ausgestattet ist und nicht mit der königlichen Macht eines weltlichen Herrschers. Und da reitet Jesus in der Tat in Jerusalem ein. Großes Spektakel, die Kleider werden auf den Boden gelegt wie ein edler Teppich und gleichzeitig werden die Palmzweige abgeschlagen von den Palmen und werden wie, also wird die Begrüßung eines Königs wird theatralisch aufgeführt. Aber das Reitgefährt ist eher von anderer Qualität. Also da ist sozusagen das für Kinder hochsympathisch, also weil die natürlich einen Esel viel sympathischer finden als Erwachsene. Und das lässt sich sozusagen schön am Palmsonntag auch der Gemeinde verkündigen, weil es so ein schönes Gegenbild ist.
Anna, wo Feuer ist, ist auch Wasser. Und das sprichwörtliche Osterwasser. Was hat denn das damit auf sich? Ist es der Wodka? Ist es der Korn? Oder was darf man unter Osterwasser verstehen?
Es ist Wetter und nicht Wodka. Wodka. Also, Osterwasser wurde geholt von den unverheirateten Damen. Sie sind also das frische Wasser aus einem frischen Bach oder aus einer frischen Quelle schöpfen gegangen. In aller Herrgottsfrühe am Ostersonntag. Und sie mussten sehen, dass sie das Wasser schöpfen und schweigend zurückbringen. Und da kamen nun natürlich diejenigen, die Schabernack zu Ostern machen, wie ich es vorhin erwähnt hatte, dazwischen und wollten auch dann die Mädchen oder die jungen Damen davon abhalten und haben also versucht, dass die zum Reden oder zum Lachen oder wie auch immer gebracht werden. Und daraus wurde dann ein Plapperwasser und es verlor seine Wirkung als reines Wasser, was also dann das ganze Jahr über aufbewahrt wurde und den Segen für das Haus, Hof und Feld bringen sollte.
Sehr schönes und sehr interessante Geschichte. Anna, Ostern ist ja nun nicht mehr so weit. Was macht denn die Anna zu Ostern?
Also
mit ihrer Familie.
Wir werden sicherlich einen Gottesdienst besuchen oder eine Karfreitagsandacht besuchen. Und am Karsamstag werden wir am Nachmittag Eier bemalen. Mein Sohn kann das also auch schon sehr gut. Und am Sonntag begeben wir uns dann zum sehr weltlichen Osterhasen verstecken und Ostereier suchen. Und am Ostermontag ist traditionell wendischer Gottesdienst in Peitz, also den besuchen wir eigentlich auch dann regelmäßig mit. Ja, und was wir auf jeden Fall auch über die Osterfeiertage vorhaben, ist die aktuelle Sonderausstellung im Wendischen Museum zu besuchen, als das Ei aufbrach, das Licht ins Land zu tragen. Eine sehr attraktive Ausstellung mit Fotografien und Videoinstallationen von Mike Lagotzky. Da sind wir sehr gespannt, ist meine Familie auch sehr gespannt darauf.
Bei uns ist es so, naja, es verknüpft sich sozusagen das Private sehr stark dann auch mit dem, was man als Pfarrer als Dienst zu tun hat. Insofern kann man das kaum trennen und wir haben uns angewöhnt als Familie, dass wir das, soweit es geht, auch für uns annehmen als unseren Zyklus, Weg durch diese Zeit. Und das beginnt für uns stärker schon am Grünen Donnerstag, in dem wir auch in der Oberkirche eine sehr schöne Tischabendmahlsfeier vollziehen. Und Karfreitag ist für uns nach dem Gottesdienst ein sehr stiller Tag. Karsamstag ist so, der ist dann doch schon ab Nachmittag von den Vorbereitungen auf Ostern. In der Tat, wir färben auch am Sonnabendabend die Ostereier und auch dann erst nach 18 Uhr werden die Sträuße mit Eiern behangen. In diesem Jahr haben wir uns schon vorgenommen, in unseren Färbekanon verstärkt auch noch ein paar dunkelrote Eier aufnehmen und die vielleicht auch mit der Wachstechnik verzieren, weil in der orthodoxen Kirche schenkt man sich am Ostermorgen dunkelrote Eier. Mhm. Und wir beherbergen seit vergangener Woche eine Familie aus Kiew in unserer Gemeinde. Die haben zwar einen anderen Ostertermin, der ist ein bisschen sozusagen, muss man immer genau gucken, aber wir werden an sie denken, damit sie dann für diese Zeit auch Ostern in irgendeiner Weise wenigstens erahnen können für sich. Und dann ist Ostersonntag, kommt auf meine Stimme drauf an, 3:30 wird aufgestanden oder 3:00, weil wir 5:00 dann eben sozusagen die Ostermette bei uns haben in der Kirche. Das ist eine für die Stimme dann doch schon eine sehr anspruchsvolle Sache, weil ich ganz lange biblische Texte dann lese, unterbrochen oder begleitet von Chorgesängen in der dunklen Kirche und dann auf der Hälfte ungefähr wird die Osterkerze reingetragen, erhebender Moment und wenn dann das Osterlicht von jedem Gemeindeglied zum nächsten weitergegeben wird und die Kirche dann hell ist. Das ist sehr beeindruckend. Und dann haben wir um 10, dann geht es nach Hause, Osterfrühstück. Und dann geht es um 10 in die Kirche zum nächsten Gottesdienst, Abendmahlsgottesdienst und Gottesdienst für Kinder auch, Kindergottesdienst. Das ist dann sozusagen der ganz freudige Gottesdienst, wo auch das Abendmahl dann eben nicht nur zur Sündenvergebung gefeiert wird, sondern eben auch freudig zur Gründung der neuen Gemeinschaft. Das ist so, sag ich mal so, man sagt immer, ist das nicht anstrengend für einen Pfarrer? Ich sag mal so, hat mir ja niemand gesagt, dass mein Leben nicht ohne Anstrengung sein dürfte. Ja? Also auch Anstrengungen können ja Freude machen. Aber ich sag mal so, diese Ostertage, das ist so immer wie so bei so einem Brückenbauingenieur der Tag, wenn dann sozusagen das letzte Element eingesetzt wird. Das erlebt man ja auch sozusagen mit allen Fasern. Es ist eine Anspannung da, es ist eine Konzentration da, aber es ist große Freude und Entlastung da. Und das ist für uns auch als Familie immer eine schöne Zeit. Natürlich wird bei uns auch, wenn Ostereier gesucht. Und wir erleben das gar nicht so heidnisch, weil wir eben auch die christliche Legierung selbst des Osterhasen gut mitnehmen können. Zudem müsste man wenigstens noch sagen, gibt ja da so viel dummes Zeug, weil sozusagen die Osterhasen besonders viel Nachwuchs, Fruchtbarkeit und so, das stimmt ja alles, aber der Osterhase ist natürlich deshalb der als Symbol ganz wichtig ist, weil er unseren Herrn als Erster gesehen hat. Der Osterhase ist der erste Zeuge sozusagen der Auferstehung, weil er keine Lider hat.
Genau.
Und nie die Augen geschlossen hat und deshalb ist es der Erste, der den auferstandenen Jesus sieht, noch vor den Frauen oder vor Maria aus Magdala. Und das kann man auch als Pfarrer gut suchen und sich schmecken lassen vor allem.
Oh ja. Herr Kelch, wie feiern Sie denn Ostern?
Ja, bei uns ist schon Karsamstag, spät abends, wenn es dann in Richtung Kreuzigung des Herrn und Jesus geht. Ein sehr erhebender Augenblick, was auch ein sehr langer Messe, ein sehr lange Gottesdienst ist. Karsamstag natürlich klassischerweise ganz, ganz ruhig und Ostersonntag bei Zeiten aufstehen und dann natürlich auch die familiären Sachen, die man dann natürlich auch gerne mitnimmt. Also das, was Uwe Weise hier rübergebracht hat, eigentlich, so groß ist dann der Unterschied dann auch nicht. Aber es ist wohl schon, ja, ich sag mal, für mich ist es immer Ostern etwas Besonderes, weil ich unwahrscheinlich das Frühjahr mag, wenn so alles sich so langsam wieder erwacht, wenn so die Knospen sprießen und so weiter und ja, die Sonne scheint und man merkt, das Leben beginnt wieder neu.
Das kann ich gut nachvollziehen. Bevor wir jetzt in unser kurzes Abschlussspiel starten, nämlich ein kleines Quiz, hätte ich noch eine kurze Frage an Frau Kossatz-Kosel. Und zwar, das ist mein allererstes Mal nach der 4. Klasse, dass ich endlich wieder nach sorbisch-wendischer Tradition ein Osterei bemale. Haben Sie für mich einen ganz prägnanten Tipp, was ich beachten sollte, so in 3 Sätzen?
Ich benutze sehr hart gekochte Eier, nicht ausgepustete. Die halten sich ja, die müssen natürlich wirklich rissfrei sein. Dann kommt es auf die Materialien an. Beim Wachs wird immer Bienenwachs empfohlen. Ich mixe ein bisschen normalen Wachs hinzu. Und man muss sehr schnell sein, bevor der Wachs an dem Ornament, dem Dreieck oder der Raute wieder fest wird.
Also aufpassen, dass man sich nicht mit der Familie verquatscht, während man gerade am Eiermalen ist. Okay, danke schön. Ich freue mich schon, die Tipps umzusetzen. So, dann hätte ich jetzt noch ein kleines Quiz für Sie drei. Sie haben ja schon unsere bekannte Glocke vor Ihnen stehen.
Was heißt das?
Genau, ich würde einfach die Fragen vorlesen. Es gibt immer 3 Antwortmöglichkeiten, außer bei einer Frage. Und dann Schnelligkeitsprinzip. Wer als erstes klingelt und die richtige Antwort nennt, kriegt den Punkt. Und ich schreibe mir das natürlich mit.
Klingeln, um sich anzumelden, ja?
Genau, genau.
Aha.
Gut, dann starten wir mal mit der ersten Frage. Woher stammt der Begriff Ostern? A. Vom althochdeutschen Begriff Ostara. B. Es ist eine Ableitung vom Osterhasen. Oder C. Es ist einfach nur eine moderne Wortschöpfung. Oh, Herr Kelch.
A.
Richtig. Ein Punkt. Ich habe gestern Frau Kossatz-Kose schon vorgewarnt, Herr Kelch ist sehr... Wie nennt man das
am besten? Den großen Hasen will er.
Genau.
Ja, genau.
So, 2. Frage. Was wird an Ostern gefeiert? A. Die Geburt von Jesus Christus. B. Die Erinnerung an das letzte Abendmahl. Oder C. Die Auferstehung von Jesus. Oh, Frau Kossatz-Kose.
C. Die Auferstehung Jesu Christi.
Richtig. Dritte Frage. Wann wurden die sorbischen Ostereier erstmals erwähnt? A. Um 1600, B. Um 1700 oder C. Um 1800?
Ich sag einfach A.
Nein, das ist nicht richtig.
Ich sage mal C. Kann da natürlich B dazwischen schon sein?
Genau, es ist C.
Mehr geht Gott sei Dank nicht.
Da hatte ich mich auf unserer cottbus.de Seite belesen, da steht, dass es das erste Mal so um 1700.
Ah, die Texte habe ich irgendwann erwähnt. Mal geschrieben, ja, aber das ist dann lange her.
So, dann bleiben wir gleich mal beim Osterei. Welche Bedeutung wird dem Ei zugeschrieben? A. Es ist ein Symbol für Wachstum und Fruchtbarkeit. B. Ein Symbol für Frühling und Neubeginn. Oder C. Ein Symbol für die Unendlichkeit aufgrund der Form. Herr Kelch, richtig. So, Herr Dr. Weise, Sie müssen sich ins Zeug legen.
Ich bin ganz entspannt.
Okay. Die Fastenzeit dauert 40 Tage. Zwischen Aschermittwoch und Ostern verstreichen aber mehr als 40 Tage. Warum? A. Ostern ist immer am nächsten Sonntag nach Ablauf der 40 Tage. B. Die Zählung basiert auf einem anderen, dem julianischen Kalender. C. Die Sonntage zählen nicht zu den Fastentagen.
C.
Genau, Herr Dr. Weise. Hätte mich auch gewundert, wenn Sie das nicht wissen.
Ja, weil ich mit den beiden ersten Antworten nichts anfangen konnte.
Dann, was ist ein typisches Ostergebäck? A. Die Ostertorte, B. Das Osterlämpchen oder C. Osterplätzchen? Frau Kossatz-Kosel.
Das Osterlämpchen.
Richtig. Nächste Frage. Wie lange dauert die Osterzeit an? A. 40 Tage, B. 60 Tage, C. 50 Tage.
C.
Na, ja, klingeln. Aber es war Herr Dr. Weise.
Pentekoste.
Was?
Pentekoste, 50.
Ah, okay. Genau, 50 Tage, sehr schön. Nächste Frage. Was fanden Simon und Petrus, als sie am Ostermorgen zu Jesus' Grab kamen? A. Heilige Schriftzeichen, B. Ein Stein, C. Leinentücher.
C.
Richtig. Genau. Wer sah den auferstandenen Jesus zuerst? A. Maria von Magdala, B. Thomas, C. Petrus. Frau Kossatz-Kosel.
Maria Magdalena.
Ist das Maria? Heißt es Maria ja, Magdalena?
Maria
und
aus
Magdala.
Also ist Maria das, aus Magdala. Aus der
ist dasselbe. Ah, okay. Da war ich mir vorhin nämlich auch, aber es ist richtig. Ich war mir nämlich auch unsicher.
Das ist so wie Rosi aus Dissen.
Ja? Okay.
Oder so.
Okay.
Der Scheinskampf.
Wer ist denn Rosi aus Dissen?
Weiß ich nicht.
Jetzt bin ich aber mal neugierig, wer Rosi aus Dissen ist.
Das können Sie gern danach noch klären. Wir machen mit dem Quiz weiter. Was hat die Osterinsel mit Ostern zu tun? A.
Sie wurde Ostern entdeckt.
Mensch, Herr Kelch, Sie wollen los,
ja,
oder?
Ja, ich will den großen Osterhasen.
Aber richtig, wenn Sie jetzt noch klingeln, dann können wir das nachträglich... Genau.
Gut.
Genau, C, die Insel wurde am Ostersonntag von einem Europäer sogar entdeckt. Mhm. Vorletzte Frage. Wieso ist Ostern jedes Jahr an einem anderen Datum? A. Es wird immer 5 Wochen nach Fasching gefeiert. B. Es wird immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert. C. Es wird von der Kirche bestimmt. Herr Dr. Weise.
B.
Genau. Letzte Frage. Na gut. Was passierte, wenn Mädchen beim Holen des Osterwassers das Schweigegebot brachen? A. Nichts. B. Sie mussten neues Wasser holen. C. Sie brachten Plapperwasser mit nach Hause. Frau Kossatz-Kosel. Ja. Richtig, wer hätte es gedacht? Wir haben diesmal keine Urkunden, sondern wir haben, steht schon neben mir, Osterhasen. Nee. Frau Kossatz-Kosel wird dann den großen Osterhasen kriegen,
genau.
Und als Trostpreis bekommen unser Herr Dr. Weise und Herr
Dr. Kelch.
Und Herr Kelch die kleinen Osterhasen. Das könnt ihr dann euch gern bei Instagram angucken. Und bevor wir uns jetzt für die heutige Folge verabschieden, möchte ich euch noch eine Info mit auf den Weg geben, die uns ein fleißiger Hörer zugesendet hat, und zwar der Herr Eichler. Er hat darauf hingewiesen, dass es neben dem Niedersorbischen Gymnasium auch eine Schule für niedersorbische Sprache und Kultur gibt, wo man sich über die Möglichkeiten des Sprachenerwerbs erkundigen kann. Eltern können dort ihre Kinder zum Beispiel auch schon zum Vitae-Unterricht geben, und auch für Erwachsene ist das Angebot der Schule für niedersorbische Sprache und Kultur immer offen. Also, wer sich da ein bisschen informieren möchte, jetzt kennt ihr eine Anlaufstelle. Habt ihr noch solche Informationen, dann schickt sie uns gerne an podcast@cottbus.de, denn natürlich freuen wir uns immer, wenn auch wir unser Wissen erweitern können über Sachen, die vielleicht an einem vorbeigehen. Und damit verabschieden wir uns für heute und wir hoffen natürlich, dass wir euch einiges für die Ostertage vermitteln und auf den Weg mitgeben konnten. Und nun bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, einschalten, zuhören, Feedback geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Tschüss. Tschüss.
Ja, der Cottbusser Podcast, Kutscher putzt den Cottbusser Podcast, Kutschkasten, Podcast.